Der Arzt hatte die Prellung an seiner Schulter untersucht. Die Prellung verwirrte Scheveck. Er war zu angespannt und hektisch gewesen, um zu bemerken, was sich auf dem Landefeld abspielte, und er hatte überhaupt nicht gefühlt, dass er von einem Stein getroffen wurde. Jetzt kam der Arzt mit einer Injektionsspritze auf ihn zu. »Ich will das nicht«, sagte Scheveck. Sein Iotisch war sehr langsam und seine Aussprache, wie er von seinem Funkverkehr wusste, schlecht. Aber er sprach grammatikalisch richtig. Mit dem Verstehen hatte er größere Schwierigkeiten als mit dem Sprechen. »Das ist ein Impfstoff gegen Masern«, erklärte der Arzt, der gegen Proteste taub war. »Nein«, wiederholte Scheveck. Einen Moment lang kaute der Arzt auf seiner Unterlippe, dann fragte er, »Wissen Sie, was Masern sind?« »Nein.« »Eine Krankheit, ansteckend, bei Erwachsenen häufig mit schwerem Verlauf. Bei Ihnen auf Anaris gibt es diese Krankheit nicht. Sie wurde durch prophylaktische Maßnahmen ausgeschaltet, als der Planet besiedelt wurde. Auf Uras kommt sie häufig vor. Sie können daran sterben.« »Daran und einem Dutzend anderer Virusinfektionen. Sie haben keine Abwehrkräfte dagegen. Sind Sie Rechtshänder?« Automatisch schüttelte Scheveck den Kopf. Mit der Geschicklichkeit eines Taschenspielers stieß der Arzt die Nadel in seinen rechten Arm. Schweigend ließ Scheveck auch die anderen Injektionen über sich ergehen. Er hatte kein Recht, misstrauisch zu sein oder zu protestieren. Er hatte sich in die Hände dieser Menschen gegeben. Er hatte auf sein Geburtsrecht, auf freie Entscheidung verzichtet. Dieses Recht war fort, von ihm abgefallen, mit seiner Welt, der Welt der Verheißung, dem nackten Stein. Wieder sagte der Arzt etwas, aber Scheveck hörte nicht zu. Stunden oder tagelang existierte er in einem Vakuum, in einer trockenen, elenden Leere ohne Vergangenheit und Zukunft. Die Wände schlossen sich eng um ihn. Draußen war nur Stille. Seine Arme und Gesäßmuskeln schmerzten von den Injektionen. Er bekam Fieber, das sich zwar nicht bis zum Delirium steigerte, ihn aber in einem schwerelosen Zustand zwischen Traum und Realität hielt. In einem Niemandsland. Die Zeit verging nicht. Es gab keine Zeit. Er war die Zeit. Nur er. Er war der Fluss, der Pfeil, der Stein. Aber er bewegte sich nicht. Der geschleuderte Stein hing immer noch in der Luft, mitten zwischen Ausgangspunkt und Ziel. Es gab weder Tag noch Nacht. Manchmal machte der Arzt das Licht an oder aus. Neben dem Bett war eine Uhr in die Wand eingelassen. Ihr Zeiger wanderte von einer der 20 Zahlen des Ziffernblatts zur anderen, ohne Bedeutung. Als er nach einem langen, tiefen Schlaf erwachte, betrachtete er benommen die Uhr. Der Zeiger hatte gerade die 15 hinter sich gelassen, und wenn man das Zifferblatt wie eine Anaresti-Uhr mit 24 Stunden von Mitternacht ausgehend las, musste das bedeuten, dass es Nachmittag war. Aber wie konnte es im Raum zwischen zwei Welten Nachmittag sein? Nun gut, wahrscheinlich galt auf dem Schiff eine eigene Zeit. All diese logischen Schlussfolgerungen gaben ihm Mut. Er setzte sich auf und fühlte sich überhaupt nicht mehr schwindelig. Er stieg aus dem Bett und testete seinen Gleichgewichtssinn, zufriedenstellend, obwohl seine Fußsohlen keinen allzu festen Bodenkontakt zu haben schienen. Offenbar war das schwere Kraftfeld des Schiffes recht schwach. Dieses Gefühl behagte ihm nicht besonders. Er brauchte Standfestigkeit, soliden Boden, konkrete Tatsachen. Und auf der Suche danach begann er, das kleine Zimmer methodisch zu untersuchen. Die kahlen Wände bargen zahllose Überraschungen, die jeweils durch einen Druck auf die Verkleidung zum Vorschein kamen. Waschbecken, Nachtstuhl, Spiegel, Schreibtisch, Sessel, Schrank, Regale. Mit dem Waschbecken waren mehrere ganz und gar mysteriöse elektrische Geräte verbunden, und der Wasserhahn schloss sich nicht von selbst, wenn man ihn losließ. Das Wasser lief weiter, bis man ihn zudrehte. für Scheveck ein Zeichen entweder für uneingeschränktes Vertrauen in die Natur des Menschen oder für immense Vorräte an heißem Wasser. Er entschied sich für die zweite Vermutung, wusch sich von Kopf bis Fuß und da er kein Handtuch fand, trocknete er sich mit einem jener seltsamen Geräte ab, das einen angenehm prickelnden, warmen Luftstrom von sich gab. Da er seine eigenen Kleider nicht fand, zog er diejenigen wieder an, in denen er aufgewacht war. Eine locker sitzende, oben zugebundene Hose und eine weite Tunika, beides leuchtend gelb, mit kleinen blauen Punkten bedruckt. Er sah sich im Spiegel an, sein Anblick gefiel ihm nicht. Kleidete man sich so auf Oras? Vergeblich suchte er einen Kamm, begnügte sich schließlich damit, sein langes Haar im Nacken zu flechten, und wollte so frisch und gepflegt das Zimmer verlassen. Es ging nicht. Die Tür war verschlossen. Scheveks erste Ungläubigkeit schlug in Wut um. In eine Art blinder Wut voller Gewalttätigkeit, wie er sie in seinem ganzen Leben noch nicht verspürt hatte. Er zerrte an dem unbeweglichen Türgriff, hämmerte mit beiden Händen gegen das glatte Metall der Tür, machte dann kehrt und drückte auf den Rufknopf, den er, wie ihm der Arzt erklärt hatte, im Bedarfsfall betätigen sollte. Nichts rührte sich. Es gab noch eine Menge anderer kleiner, durchnummerierter Knöpfe in verschiedenen Farben auf der Bordverständigungsanlage. Mit der flachen Hand drückte er alle auf einmal. Der Wandlautsprecher begann zu plappern. »Wer zum Teufel? Ja, komme sofort!« »Laut und deutlich! Was von 22?« Scheveck brüllte lauter als sie alle. »Mach die Tür auf!« Die Tür glitt zur Seite und der Arzt kam herein. Beim Anblick seines kahlen Schädels mit dem besorgten gelblichen Gesicht legte sich Scheveks Wut ein wenig, zog sich in eine innere Dunkelheit zurück. »Die Tür war verschlossen«, sagte er. »Tut mir leid, Dr. Scheveck, reine Vorsichtsmaßnahme, Ansteckungsgefahr, damit die anderen nicht herein können.« »Damit ich nicht hinaus kann, damit andere nicht herein können, alles dasselbe«, erwiderte Scheveck, der mit hellen, fernen Augen auf den kleinen Arzt hinabblickte. »Sicherheitsmaßnahmen.« »Sicherheitsmaßnahmen? Müssen Sie mich deswegen in einen Kasten einsperren?« »Die Offiziersmesse«, schlug der Arzt eifertig vor. »Haben Sie Hunger? Vielleicht sollten Sie sich jetzt anziehen, damit wir in die Messe gehen können.« Scheveck musterte die Kleider des Arztes. Enge, blaue Hosen, in Stiefel gesteckt, die so glatt und fein aussahen, als wären sie ebenfalls aus Tuch. Eine vorn offene, mit Silberverschnürungen geschlossene Tunika und darunter, nur am Hals und an den Handgelenken hervorschauend, ein Strickhemd von blendendem Weiß. »Bin ich denn nicht angezogen?« fragte Scheveck anschließend. »Oh, ein Pyjama reicht auf jeden Fall aus. Auf einem Frachter geht's nicht besonders formell zu.« »Pyjama?« »Was Sie da anhaben, Schlafanzug.« »Ein Anzug, den man beim Schlafen trägt?« »Ja.« Scheveck schloss für einen Moment die Augen. Ihm fehlten die Worte. »Wo sind die Kleider, in denen ich hergekommen bin?« fragte er dann. »Ihre Kleider?« »Die habe ich reinigen, sterilisieren lassen. Hoffentlich haben Sie nichts dagegen.« Er schaute hinter ein Wandstück, das Scheveck noch nicht entdeckt hatte, und holte ein in hellgrünes Papier gewickeltes Paket hervor. Er nahm Scheveks alten Anzug heraus, der sehr sauber und irgendwie geschrumpft aussah, knüllte das grüne Papier zusammen, drückte auf einen anderen Teil der Wandverkleidung, warf das Papier in den Behälter, der erschien, und lächelte unsicher. »Bitte sehr, Dr. Scheveck.« »Was geschieht mit dem Papier?« »Mit dem Papier?« »Mit dem grünen Papier.« »Ach so, das habe ich in den Abfall geworfen.«
»Abfall?«
»Müll, wird verbrannt.«
»Sie verbrennen Papier?«
»Vielleicht wird es auch in den Weltraum entleert, keine Ahnung. Ich bin kein Raumfahrtmediziner, Dr. Scheveck. Mir wurde die Ehre, Sie zu versorgen, lediglich dank meiner Erfahrung mit anderen Besuchern von fremden Welten zuteil, den Botschaftern von Terra und Hain.
Ich leite die Dekontamination und Eingewöhnung aller Fremden, die in Ajo eintreffen. Obwohl sie ja natürlich nicht in demselben Sinne ein Fremder sind. Er sah Shevek an, der seinen Worten zwar nicht ganz folgen konnte, aber dennoch den Eifer, die Bescheidenheit und den guten Willen dahinter spürte. Nein, bestätigte Shevek ruhig, vielleicht habe ich dieselbe Großmutter wie Sie vor 200 Jahren auf Uras. Er zog seinen alten Anzug an, und als er das Hemd über den Kopf zog, sah er, wie der Arzt den blau-gelben Schlafanzug in den Müllbehälter stopfte. Shevek erstarrte. Den Kragen noch auf Nasenhöhe, dann zog er das Hemd ganz herunter, kniete sich auf den Fußboden und öffnete den Behälter. Er war leer. Die Kleidungsstücke werden verbrannt? Ach, das war nur ein billiger Pyjama. Militärware, einmal benutzen und dann wegwerfen. Das ist billiger als Reinigung. Das ist billiger? Wiederholte Shevek nachdenklich. Er sah das etwa so wie ein Paläontologe, der ein Fossil betrachtet, ein Fossil, nach dem er eine ganze Erdformation datieren kann. Ich fürchte, Ihr Gepäck ist bei jener letzten Flucht zum Schiff irgendwo verloren gegangen. Hoffentlich hatten Sie nichts Wichtiges dabei.
Ich habe gar nichts mitgebracht, antwortete Shevek. Obwohl sein Anzug beinahe weiß gebleicht worden und etwas eingelaufen war, passte er noch, und das Gefühl des rauen Tuchs aus Holumfasern war vertraut und angenehm auf der Haut. Er wurde allmählich wieder er selbst. Er setzte sich auf die Bettkante, sah den Arzt an und sagte, »Sehen Sie, ich weiß, dass Sie die Dinge anders auffassen als wir. Auf Ihrer Welt, auf Uras, müssen Sie sich Dinge kaufen. Ich komme auf Ihre Welt, ich habe kein Geld, ich kann nichts kaufen, deswegen hätte ich etwas mitbringen sollen. Aber wie viel kann ich mitbringen?«
Kleider? Ja, ich könnte 2 Anzüge mitbringen.
Aber Lebensmittel? Wie kann ich ausreichend Lebensmittel mitbringen? Ich kann nichts mitbringen und ich kann nichts kaufen. Wenn Sie mich am Leben erhalten wollen, müssen Sie mir alles schenken. Ich bin ein Anaresti. Ich zwinge die Urasti, sich zu verhalten wie die Anaresti. Zu schenken, nicht zu verkaufen. Wenn es Ihnen recht ist. Aber natürlich besteht keine Notwendigkeit, mich am Leben zu erhalten. Ich bin nur ein Bettler, ein Habenichts.
Aber auf keinen Fall, Dr. Shevek, nein, nein, ganz und gar nicht. Sie sind ein hochverehrter Gast. Bitte beurteilen Sie uns nicht nach der Besatzung dieses Schiffes. Diese Männer sind Ignoranten. Sie haben einen sehr begrenzten Horizont. Sie ahnen ja nicht, wie man sie auf Uras empfangen wird. Schließlich sind Sie ein weltberühmt, ein galaxisweit berühmter Wissenschaftler und unser erster Besucher von Anaris. Ich versichere Ihnen, dass alles ganz anders sein wird, wenn wir auf dem Paya-Feld landen.
Zweifellos, antwortete Shevek, zweifellos wird alles ganz anders sein.